Die Kultur. Ein Podcast von BR24.
Heute mit einem Blick auf einige wichtige und viel gelesene neue Bücher im Frühjahr, unter anderem über einen der wichtigsten Schriftsteller der Moderne, Franz Kafka. Willkommen sagt Nils Beindker. Zuerst ein großer US-amerikanischer Roman, entstanden wiederum in der Auseinandersetzung mit einem Klassiker aus dem 19. Jahrhundert. Demon Copperhead von Barbara Kingsolver. Bewusst erinnert der Titel an Charles Dickens' David Copperfield, die Geschichte eines weisen Jungen, der in prekären Umständen aufwächst und sich gegen viele Widerstände behaupten muss. Barbara Kingsolver stammt aus den Appalachen und erzählt Dickens' Geschichte neu, als Geschichte der Vereinigten Staaten in der Gegenwart. Es geht um beschämende Armut in einem der reichsten Länder der Welt und ihre Folgen, darunter Gewalt, Drogen und Medikamentensucht. Jahrzehntelang wurde Kohle in der Appalachenregion abgebaut, heute sind die Minen geschlossen. Die Unternehmen, so erzählt Barbara Kingsolver, haben das gesamte öffentliche Leben kontrolliert.
People have no choice but to go into the mines. They also kept the culture of education suppressed, so the schools were not very good.
Die Menschen konnten allein in den Minen arbeiten. Die ansässigen Unternehmen haben auch über das Bildungssystem bestimmt. Die Schulen waren nicht wirklich gut. Und auch der Sinn für die Bildung, die Motivation, sich zu bilden, wurde unterdrückt. Ich bin dort aufgewachsen, in einer Kultur, in der niemand aufs College ging, in der es niemanden gab, dessen Eltern oder Großeltern eine Universität besucht hatten. Das ist überhaupt nicht auf dem Radar. Und da sind wir heute. Der ärmste Teil dieser so reichen Nation. Von außen werden wir wie rückständige Hinterwäldler betrachtet. Nachdem ich Kentucky verlassen habe und in der Welt unterwegs war, war ich geschockt. Die Leute lachen über meinen Akzent. Sie dachten, jeder aus Kentucky muss dumm sein, bigott und faul. Dieses Stereotyp über die Menschen aus den Appalachen gibt es noch immer, auch heute. Wenn im Fernsehen von den Leuten aus der Region berichtet wird, dann mit dummen Witzen. Oder in Dokumentationen über Armut, derart, seht diese Armen, sie wissen es nicht besser und sie wollen es nicht besser. Für mich ist das eine Lebensaufgabe, den großen Roman der Appalachen zu schreiben. Ich will diese Kultur in ihrem Kontext zeigen und deutlich machen, die Zustände sind Resultat der Geschichte. Und ebenso will ich zeigen, wir sind anders, als Sie denken. Wir haben so viel. Ich wollte mit Zwischentönen über meine Gegend schreiben, ebenso über die Probleme, der ganze Kontext.
So I wanted to write about my place with nuance and write about these problems also, but in a context of how we got here.
Die amerikanische Schriftstellerin Barbara Kingsolver im Gespräch über ihren Roman Demon Copperhead. Ein großartiges Buch, beeindruckend übersetzt von Dirk van Gunsteren und erschienen bei DTV. Die Kultur auf BR24, heute mit einem Blick auf die Literatur. Im Juni jährt sich Franz Kafkas Todestag zum 100. Mal. Der Philosoph und Publizist Rüdiger Safranski hat Franz Kafkas Schreiben in den Blick genommen und setzt damit die Reihe mit Biografien deutscher Schriftsteller fort. Beate Meyer-Frankenfeld.
Franz Kafka war 21, da wusste er, was seine Berufung war.
Gott will nicht, dass ich schreibe. Ich aber, ich muss.
10 Jahre später hielt er fest:
Ich habe kein literarisches Interesse, sondern bestehe aus Literatur. Ich bin nichts anderes und kann nichts anderes sein.
Solche Äußerungen gibt es noch und noch, die sind zum Teil auch ein bisschen frivol und zugespitzt, aber es ist trotzdem ein Faktum. Für mich ist Kafka ein Autor der absoluten Literatur. Das Schreiben ist die existenziell entscheidende Dimension seines Lebens und das wusste er.
Rüdiger Safranski lässt sich in seinem neuen Buch ein auf das pathetische Faktum unbedingten Schreibenmüssens. Seit 1908 arbeitet Kafka als Versicherungsangestellter. Sein geregeltes, irrsinniges, junggesellenmäßiges Leben, wie er es im Tagebuch nennt, lässt ihm Raum für die Literatur. Eine eigene Familie zu gründen, wie es die Eltern erwarten, fürchtet er. Das Unbedingte des Schreibens hat also ziemlich viele Bedingungen Und Kafka kämpft, so Rüdiger Safranski, immer wieder mit einem doppelten Schuldgefühl, weder dem Schreiben noch dem Leben gerecht zu werden.
Das Ganze hätte wirklich nur noch in der Katastrophe enden können, wenn es nicht so gewesen wäre, dass bei Kafka Schuldgefühle gewissermaßen was Entfesselndes haben. Nicht etwas Lähmendes. Also flapsig könnte man sagen, es gibt überhaupt keinen Autor, ich kenne jedenfalls keinen, der so viel aus Schuldgefühlen gemacht hat wie Kafka.
Der Autor auf der Couch? Rüdiger Safranski entgeht nicht immer der Versuchung, Kafkas Literatur psychologisch zu lesen. Eine umfassende Werkdeutung macht er daraus glücklicherweise nicht. Auch will er keinen bisher unbekannten Kafka zeigen. Der Ansatz des Buches ist bescheidener. Chronologisch folgt es dem Motiv des Schreibens durch Kafkas Leben. Und weil Safranski gut darin ist, aus historischen Quellen einprägsam zu erzählen, entsteht im Wechsel von Biografie und Textanalyse ein lebendiges Porträt. Der Rausch des Schreibens und die Qual des Nichtschreibenkönnens kommen darin vor. Die Akten und Eingaben im Prozess oder im Romanfragment Das Schloss. Der berühmte Brief an den Vater, den Kafka nie abgeschickt hat, und die vielen Briefe an Felice Bauer, seine spätere Verlobte, die nie seine Frau wurde.
Auch da stößt man aufs Betriebsgeheimnis des Schreibens. In den Möglichkeiten der Imagination kostet er ein ganzes Labyrinth von Beziehungen zu dieser Frau aus, bringt sie schon mal zur Sprache, erzeugt also eine sprachliche Realität. Es ist eine Entfesselung des Möglichkeitssinns, die auf diesen ersten 400 Seiten Briefen stattfindet, noch ehe die Wirklichkeit jetzt zuschlägt.
In Kafkas Bekenntnissen zum Schreiben, wie in seinen kunstvollen Selbstherabsetzungen als ungesellig und beschämt, liegt natürlich auch ein Privatmythos des Autors als weltscheue Existenz. Dass Rüdiger Safranski diesen Mythos nicht zu entlarven sucht, sondern mitgeht, ist eine Stärke seines Buches. Als Schmerzensmann zeichnet es Kafka so gerade nicht.
Wir dürfen uns Kafka nicht immer als traurigen Menschen vorstellen. Der Kafka erlebte Glücksmomente von ungeheurer Intensität im Schreiben.
Es war Susan Sontag, die 1964 feststellte, an Kafkas Werk habe sich eine dicke Kruste von Interpretationen abgesetzt. Allegorie auf den Irrsinn der Bürokratie, Ausdruck von Kastrationsangst, religiöses Gleichnis. Gegen diesen Furor der Interpretation machte Sontag die sinnliche Wirkung der Kunst stark, die Leuchtkraft des Gegenstandes selbst. Kafkas Texte mit ihren dunklen, zarten, suggestiven Bildern sind voll davon. Absolute Literatur muss man das nicht nennen. Sich mit Rüdiger Safranski auf die Spur der Schreiberfahrung zu begeben, aus der dieses Leuchten kommt, lohnt sich aber in jedem Fall.
Beate Meyer-Frankenfeld über Rüdiger Safranskis Buch Kafka, um sein Leben schreiben, erschienen bei Hansa. Den Zivilisationsbruch des 20. Jahrhunderts erlebte Franz Kafka nicht mehr. Anders die Schwestern des Schriftstellers. Sie wurden von den Deutschen deportiert und ermordet, wie Millionen andere Menschen. Die Geschichte der Deportationen deutscher Jüdinnen und Juden nach Osten schildert jetzt Andrea Löw in einem Buch. Die Historikerin ist stellvertretende Leiterin des Zentrums für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte München-Berlin. Sie erzählt auf Grundlage vieler Selbstzeugnisse der Menschen, die deportiert worden sind. Ich konnte mit Andrea Löw sprechen und habe sie zunächst gefragt, ob wir uns überhaupt vorstellen können, was es bedeutet hat, deportiert zu werden.
Das ist direkt am Anfang eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können. Ich habe in meinem Buch versucht, es so gut es mir möglich war, anhand der Selbstzeugnisse derer, die das betroffen hat, es zu schildern. Die Situation, eigentlich ist sie unvorstellbar. Wir reden über Menschen, über Männer, Frauen und Kinder, die ihr ganzes Leben in Deutschland oder Österreich gelebt haben, sich ein Leben aufgebaut haben, Träume für die Zukunft hatten, Pläne für die Zukunft hatten, ganz viele Gegenstände besessen haben, Erinnerungen, naja, ein Leben hatten, so wie Sie das heute haben und so wie ich das heute habe. Und diese Menschen haben dann plötzlich einen Deportationsbefehl bekommen und sollten je nach Ort, manchmal nur innerhalb weniger Stunden, manchmal hatten sie mehrere Tage dafür Zeit, auswählen, was sie mitnehmen auf eine Reise ins Ungewisse. Stellen Sie sich die Situation einmal vor. Sie sitzen in Ihrer Wohnung zu Hause und müssen auswählen, was aus Ihrem Leben, aus allem, was Sie besitzen, so wichtig ist, dass es nun mit in den Koffer kommt, der nur 50 Kilogramm wiegen darf. Und Sie wissen gar nicht, was Sie brauchen. Winterkleidung, es wird Ihnen gesagt, da ist es kalt, wo Sie hinkommen. Sie werden arbeiten müssen, also nehmen Sie praktische Kleidung mit. Aber ganz, ganz vieles, was Ihr bisheriges Leben ausgemacht hat, muss zurückbleiben.
Sie erzählen, Andrea Löw, aus der Perspektive der Menschen, die aufgefordert worden sind, ihre nötigsten Sachen zusammenzupacken, denen Pappschilder um den Hals gehängt wurden mit Namen, deren Wohnungen versiegelt wurden und deren Eigentum beschlagnahmt wurde. Man sagte ihnen, sie würden im Osten arbeiten. Ebenso sprach man ja so zynisch von Evakuierungen, ein Wort, das ich hier in Anführungsstrichen verwende, wie Sie auch in Ihrem Buch. Wussten die Menschen überhaupt, was ihnen bevorsteht?
Es ist ganz schwer, etwas allgemein zum Wissensstand der Menschen zu sagen. In den meisten Fällen wussten sie nur, dass es nach Osten ging, wie Sie richtig geschildert haben, zur Arbeit. Häufig war es so, dass die Menschen dann an den Sammelstellen, wo sie sich einfinden mussten, um nochmals ausgeraubt zu werden und um dann mindestens eine Nacht zu warten auf ihren Abtransport, dort wurden ihre Kennkarten manchmal abgestempelt mit dem Zielort. Da stand dann evakuiert nach Minsk oder evakuiert nach Riga. Das heißt, es gibt einige, die dann in dem Moment, in dem es losging, wussten, wo es hinging. Andere nicht. Manche hatten das auch schon auf dem Deportationsbefehl. Aber selbst wenn Menschen wussten, dass es nach Lodz oder Litzmannstadt, nach Riga oder Minsk ging, heißt das ja überhaupt nicht, dass die Menschen wussten oder hätten ahnen können, was das tatsächlich für sie bedeutet. Der Kenntnisstand darüber, was diese Deportation bedeutete, wurde größer im Laufe der Zeit. Es sickerten erste Nachrichten durch. Frühdeportierte durften auch noch Briefe schreiben, sodass manche Angehörige schon gehört hatten, was die Deportierten dort erwartet. Aber selbst das hieß ja nicht, dass die Menschen wirklich ein Wissen, ein konkretes Wissen darüber hatten, was sie erwarten würde.
Sie schildern all diese Stadien dessen, was man unter diesem abstrakten Wort Deportation beschreibt. Es geht also um die Aufforderungen zusammenzupacken. Es geht um die Wege zu den Sammelstellen, ja auch vor den Augen der lokalen Bevölkerung in den jeweiligen Städten. Es geht dann ebenso um die Zugreisen nach Osten. Was wird über diese Transportwege dabei deutlich?
Die Zugfahrten waren schon der absolute Horror für sehr viele Deportierte. Im Grunde war jede dieser Stationen, die ich in meinem Buch schildere und die die Menschen selber geschildert haben, eine Verschlimmerung der Lage. Die Zugfahrt dauerte oft mindestens 3 Tage, weil die Züge ständig stehen bleiben mussten, weil Militärtransporte den Vorrang hatten. Die Züge waren vollkommen überfüllt. Es waren meistens etwa 1000 Menschen in einem solchen Transport. Die Züge waren also überfüllt. Nicht jeder fand einen Sitzplatz. Sehr, sehr häufig beschreiben die Deportierten, dass es eisig kalt war in diesen Zügen. Also die meisten Deportationen, die ich mir anschaue, fanden im Winter 1941-42 statt. Und je weiter die Züge nach Osten fuhren, desto kälter wurde es in den Zügen. Gleichzeitig herrschten furchtbare sanitäre Bedingungen. Die Menschen haben außerdem dort oft schon gehungert und hatten Durst, weil sie nicht versorgt wurden auf dieser ja doch immerhin 3 Tage dauernden Zugfahrt. Insofern war schon diese Zugfahrt ein echter Schock und es ist immer wieder in Briefen und auch später geschriebenen Berichten davon die Rede, dass Menschen schon auf dieser Zugfahrt starben.
Im Zentrum Ihres Buches, Deportiert über die Erfahrungen deutscher Juden, stehen die Deportationen in den Jahren 1941 und 42 nach Osten, darunter nach Minsk, nach Riga, nach Litzmannstadt. Diese Menschen kamen in Ghettos, in denen schon zuvor Menschen unter schrecklichsten Bedingungen leben mussten und die dann eben vor Ankunft der Menschen aus Deutschland ermordet worden sind. Also der Holocaust durch Kugeln, wie Historiker sagen, begann ja schon in dieser Zeit. Was erlebten die Menschen, die aus Deutschland deportiert wurden, dann vor Ort in diesen Ghettos?
Also die Ankunft wird als riesengroßer Schock beschrieben in den Selbstzeugnissen, vor allem derjenigen, die nach Minsk und nach Riga deportiert wurden. Also das waren genau die beiden Orte, in denen diese Massenmorde an der jüdischen Bevölkerung kurz zuvor stattgefunden haben. Es folgte also nach der Ankunft ein Marsch in das jeweilige Ghetto. Und dann wurden die Deportierten in Wohnungen geschickt. Und in diesen Wohnungen war absolutes Chaos. In diesen Wohnungen konnten die Deportierten sehen, dass hier gerade unglaublicher Terror, unglaubliche Gewalt stattgefunden hatte. Immer wieder wird in den Selbstzeugnissen beschrieben, dass gefrorenes Essen auf dem Tisch stand. Und die Menschen waren absolut schockiert und haben gesagt, was ist denn hier passiert? Die Menschen, die hier gelebt haben, durften noch nicht mal ihr Essen zu Ende essen. Und in den ersten Tagen nach der Ankunft bekommen die Deportierten dann langsam heraus, was dort passiert ist vor ihrer Ankunft, indem sie nämlich lettische oder weißrussische überlebende Juden befragen, in Kontakt zu denen treten und hören, was hier für ein unglaubliches Massaker stattgefunden hat. Und in eine solche Welt des Terrors und Horrors sind diese Menschen, ja, man kann fast sagen, geworfen worden. Und sehr, sehr viele Selbstzeugnisse beschreiben wirklich eindrucksvoll den Schock darüber. Also Edith Blau zum Beispiel, eine aus Bielefeld nach Riga Deportierte, schreibt in ihrem Bericht darüber, wie sie völlig entsetzt all die Fotos sieht und die Kinderkleider und die Kinderschuhe. Und dass in dieser Welt, in der gerade so etwas Furchtbares stattgefunden hat, sie nun sich irgendwie ein Leben aufbauen müssen.
Die Menschen, die aus Deutschland nach Osten deportiert wurden, erlebten beständig dann auch Terror und Gewalt, aber gleichzeitig erzählen die Quellen, die ihrem Buch zugrunde liegen, immer wieder auch, wie die Menschen deportiert aus Deutschland versuchen, in dieser ausweglosen Situation irgendwie auch weiterzuleben, einen irgendwie auch strukturierten Alltag zu gestalten. Es gab zum Beispiel auch Theateraufführungen, es gab Geburtstagsfeiern, es gab religiöse Feste. Was können diese kleinen Geschichten zeigen?
Diese kleinen Geschichten zeugen von einem unglaublichen Willen zur Selbstbehauptung seitens der Deportierten. Es wird ja immer wieder die Frage gestellt, warum es so wenig Widerstand seitens der Jüdinnen und Juden gab. Die Frage geht völlig an den Realitäten vorbei, in denen diese Menschen zu leben gezwungen waren. Und all diese Formen der Selbstbehauptung sind ganz, ganz wichtig. Die zeigen nämlich, dass keineswegs diese Deportierten aufgegeben hätten. Und das, obwohl ich habe ja gerade diese Bedingungen geschildert, die kamen in eine Welt voll von Terror, Gewalt. Um sie herum wurde ständig gemordet. Und die ersten 2 Wochen in Riga zum Beispiel bekamen die Menschen überhaupt keine Lebensmittel. Und in dieser chaotischen Welt die Kraft und die Stärke zu haben, sich ein Leben dann doch irgendwie wieder aufzubauen, ein Leben zu organisieren. Also die beschreiben das alle in ihren Berichten, wie sie drangegangen sind und die Wohnungen aufgeräumt haben, wie sie rangegangen sind und versucht haben, sich Essen zu organisieren. Und genau, Sie haben es gerade schon genannt, Sie haben versucht, Unterricht für die Kinder zu organisieren, Theateraufführung zu organisieren, um sich eine, Marcel Reich-Ranitzky hat es mal genannt, eine Gegenwelt zu schaffen. Dieser Begriff trifft das sehr, sehr gut. Eine Gegenwelt zu all diesem Terror, zu all dieser Gewalt, zu all diesen Versuchen auch, sie vor der Ermordung tatsächlich auch psychisch zu degradieren. Und diese Geschichten auch zu erzählen, war mir sehr, sehr wichtig.
Die Historikerin Andrea Löw, stellvertretende Leiterin des Zentrums für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte München-Berlin. Ihr wichtiges und berührendes Buch, Deportiert, immer mit einem Fuß im Grab, Erfahrungen deutscher Juden, ist bei S. Fischer erschienen. Am 9. April ist Buchpräsentation im Institut für Zeitgeschichte in München zusammen mit dem Schauspieler Ulrich Mattes. Andrea Löw, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich ganz herzlich.
Der Publizist Uwe Wittstock beschäftigt sich seit langem mit der Geschichte der deutschsprachigen Literatur im 20. Jahrhundert. Nach einer Darstellung des Jahres 1933 erzählt er nun von den Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die infolge der NS-Diktatur und des Zweiten Weltkriegs ins Exil gehen mussten. Marseille 1940 heißt das neue Buch von Uwe Wittstock über die große Flucht der Literatur. Julie Metzdorf.
August 1940. Das Tempo, mit dem die Deutschen vorrücken, ist unfassbar. Die Flüchtlinge werden davon genauso überrascht wie die französischen Truppen. Viele fliehen letztlich zu Fuß aus Paris. Sie wollen zu den Häfen, nach Marseille, die größte Stadt in der unbesetzten Zone, nah an Spanien, fern von den Nazis. Von Marseille aus wollen sie Europa verlassen, doch dazu brauchen sie vor allem Papiere. Ausreise, Einreise und Transitvisa und Geld für die Schiffspassage, für Hotels, für Essen. Papiere und Geld, das ist es, was der junge Amerikaner Varian Fry bieten kann. Ein Intellektueller, der in New York das Emergency Rescue Committee gründet und selbst nach Frankreich reist, um den Verfolgten zu helfen. Fry ist die Schlüsselfigur dieser Geschichte, sagt Uwe Wittstock.
Und er lebte sehr gut in New York und hörte halt, es gibt in Südfrankreich Menschen, die vor den Nazis fliehen und aus dem Land nicht rauskommen. Und darunter sind viele berühmte Schriftsteller, Künstler und ähnliches. Und der daraufhin eine Hilfsorganisation aufbaut und das Risiko für sich persönlich eingeht, nach Südfrankreich zu gehen und diese Leute rauszuholen.
Fry ist auf Unterstützung aus New York angewiesen. Die Fluchthilfe verschlingt enorme Summen. Mehrmals pro Woche schickt Fry kleine Gruppen von Flüchtlingen an die Grenze zu Spanien. Dort werden sie von Lisa und Hans Fitko auf kleinen Schmugglerpfaden herübergebracht. Die beiden setzen dabei ihr Leben aufs Spiel, aber sie kehren immer wieder zurück, um weiterzuhelfen. Am Ende werden Fry und seine Mitstreiter 2000 Menschen zur Flucht verholfen haben. Literaten, Lektoren, Malern, Politikern. Doch die Würdigung seiner Taten ist mau. Es gibt nicht einmal eine deutschsprachige Biografie über Varian Fry.
Und das muss ich sagen, das wundert mich auch. Ein Journalist, ein Fluchthelfer, der so wichtige Künstler und Schriftsteller wie Heinrich Mann, wie Anna Segers, wie Hannah Arendt aus Frankreich rausgeholt hat, dass man den nicht stärker würdigt, dass man diese Geschichte nicht wert genug findet, sie in einer ausführlichen Biografie von Varian Fry mal zu erzählen. Das hat mich schon gewundert, dass diese Geschichte immer noch brach liegt.
Heinrich Mann erwähnt seinen Lebensretter in seinen Ausführungen zu den Geschehnissen nicht einmal. Fry findet nach dem Krieg nie wieder eine anständige Anstellung als Journalist. Er wird Werbetexter für Coca-Cola. Erst 1994 verlieh ihm die Gedenkstätte Yad Vashem den Titel Gerechter unter den Völkern. Doch auch Marseille 1940 ist keine ausführliche Biografie über Varian Fry. Uwe Wittstock erzählt vielmehr die Geschichte einer Massenflucht. Und wie er sie erzählt. Die Arbeit des Rettungskomitees ist größtenteils Papierarbeit, aber Wittstock reiht eine filmreife Szene an die andere. Besonders anrührend die Geschichte von Anna Segers. Sie hat ihre Kinder bei sich. Nach 7 Tagen und Nächten zu Fuß auf der Flucht machen sie in einer verlassenen Bauershütte Rast, als plötzlich Soldaten der Wehrmacht an die Tür hämmern. Selbst wenn man weiß, dass Anna Segers überlebt hat, bleibt einem beim Lesen das Herz stehen. In Panik verbrennt sie ihre Papiere, schärft den Kindern ein, kein einziges deutsches Wort von sich zu geben, öffnet die Tür und tut so, als verstünde sie die Deutschen nicht.
Wenn die Deutschen sie geschnappt hätten und als Jüdin erkannt hätten, wäre das nicht nur für sie, sondern es wäre auch für die beiden Kinder das Todesurteil gewesen. Und in dieser Situation vor ganzen Truppenbewegungen der Deutschen und vor sehr, sehr schnellen Panzerkommandos zu fliehen, das ist eine unglaubliche nervliche Anstrengung gewesen. Und ich bewundere sie sehr, wie sie das geschafft hat, ihre gesamte Familie aus Frankreich heil rauszuholen.
Marseille 1940 ist ein Buch über Angst, Hoffnung und Mitmenschlichkeit, über Strategien der Selbsterhaltung und politische Überzeugungen und vor allem über das nackte Überleben.
Julie Metzdorf über Uwe Wittstocks Buch Marseille 1940, die große Flucht der Literatur, erschienen bei C.H. Beck. Soweit die Kultur auf BR24, heute mit einem Blick auf einige wichtige Bücher aus dem Frühjahr. Nils Beindke verabschiedet sich. Eine gute Zeit.